Papa hatte mich nie mehr sehen wollen. Ich hatte auch das leise Gefühl, als hätte er wirklich gezögert, mich hereinzulassen, als ich zu ihm zurückgekehrt war. Auch der Vater hatte für eine Illusion gelebt, die zerplatzt war wie eine Seifenblase. Die Wut und die Scham darüber machte ihn grausam. Er konnte seine Verzweiflung nicht mit ihr teilen. Als die Franzosen vor der Stadt standen, machten sie sich mit Fahrrädern auf die Flucht. Wild trat der Vater in die Pedale, ohne sich nach Renate umzusehen. Der Abstand zwischen ihnen wurde größer und größer. Der Zusammenbruch war für die Spur, in der wir dachten, einfach nicht vorgesehen. Der nach dem Attentat 1944 erneuerte Führermythos leuchtete nicht mehr in den Farben von Aufbruch und Glück. Der Halbgott der Deutschen war ein düsterer Gott des Hasses und der Rache geworden, ein Beschützer vor Bolschewisten und Angloamerikanern, vor Juden und Verrätern. Bei vielen Jüngeren war er der Garant jener Werte, die ihren Lebenssinn ausgemacht hatten. Das rauschhafte Gefühl der Erfolge, das sie aus dem Grau des Alltags gehoben hatte, beseelte die Erinnerung. Furchterregend war es, an ein Nachher zu denken. Seit Kriegsbeginn hatte sich Adolf Hitler nie auf den Gedanken von Waffenstillstand eingelassen. Nach ihm konnte nichts mehr sein. Kein Reich, keine Bewegung und keine Volksgemeinschaft. So war es für ihn folgerichtig, sein Volk mitzunehmen in die Selbstzerstörung. Die Abgründe des Ostfeldzuges, die Gerhard Starke in vagen Strichen seinen Aufzeichnungen anvertraute, hatte er gesehen, aber von sich ferngehalten. Schuld war nicht der Führer oder das System, sondern waren die Kleingläubigen und Unzuverlässigen. Dennoch hatte sich Starke, der dem Regime ein Reihenhaus und eine Karriere bis zum Kompaniechef verdankte, einen Rest von innerer Wachheit bewahrt.